Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er spricht, meine Gerechtigkeit bleibt ewiglich und mein Heil für und für. Wir wollen beten. O Herr, wir stehen vor dir und unser ganzes armseliges Leben ist im Licht vor dir. Du weißt, wie oft wir unser Heil an allen möglichen Stellen gesucht haben, nur nicht bei dir. Und unser Herz sollte doch überfließen vor Dank, dass du uns erkauft und versöhnt hast. Ach Herr, du siehst auch all das, womit wir dich in der vergangenen Woche betrübt haben und deinen Zorn verdient haben. Wir legen es dir alles vor dein Kreuz, Herr Jesus, decke es zu. Wasche uns in deinem Blute und gib uns deinen Heiligen Geist zu einem Leben in dir. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, lass dein Heil uns schauen, auf nichts Vergängliches trauen, nicht Eitelkeit uns freuen. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Da sagt unser Herr in Johannes 3, denn Gott hat seinen Sohn nicht gesandt in die Welt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn selig werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Wer Wahrheit tut, der kommt an das Licht, dass seine Werke offenbar werden, denn sie sind in Gott getan. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hatten schon angefangen mit Passionspredigten, trotzdem die Passionszeit erst nächsten Sonntag offiziell beginnt. Nun hatten wir schon seit längerer Zeit, schon vorigen Jahr begonnen, einmal einen Weg zum Verständnis der Passionsgeschichte zu finden, indem wir die toten Gegenstände der Passion betrachten. Man sieht auf den alten Passionsbildern das Kreuz und dann den Spieß und Schwamm und all die Dinge, die gebraucht wurden. Wir hören heute von den Fackeln. Johannes 18, Vers 3. Da nun Judas zu sich hatte genommen, die Schar und der hohen Priester und Pharisäer Diener, kommt er in den Garten Gethsemane mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Eigentlich muss ich jetzt sagen, wir wollen uns alle vorher nochmal aushusten, nicht? Das gehört dazu. So, nun hören wir zu. Als Jugendpfarrer, da lernt man nicht nur die großen Tragödien der Jungs kennen, und es gibt sehr große Tragödien in ihrem Leben, sondern auch die kleinen Tragödien. Zu den kleinen Tragödien gehört zum Beispiel die Geschichte mit der Taschenlampe. Es gibt im Leben jedes Jungen einen Moment, wo er sich brennend eine Taschenlampe wünscht. Und dann kriegt er zu Weihnachten oder zum Geburtstag so eine dolle Stablampe. Da gibt es Apparate, sage ich Ihnen, die sind wie ein Kleinauto groß. Und wenn der Junge so ein Ding gekriegt hat, dann stellt er mit Traurigkeit fest, dass es eigentlich gar keine Möglichkeit gibt, diese Taschenlampe zu verwenden. Sie ist überall elektrisch Licht, bis in den dunkelsten Anlagen. Ich muss mich oft wundern, wie sie in den Freizeiten dann gerade zur Gelegenheit suchen, mal die Taschenlampe wenigstens anzuwenden. Aber dann haben sie gewöhnlich vergessen oder verloren. Das war vor 2000 Jahren anders. Als diese große Schar in den Garten Gethsemane hereinbrach, um den Herrn Jesus gefangen zu nehmen. Da war es da so dunkel, dass sie froh gewesen wären, wenn sie eine Taschenlampe gehabt hätten. Aber die waren damals noch nicht erfunden. Und so waren sie froh an ihren Pechfackeln. Also wenn Fackeln steht, Fackeln nennt man in Essen so Lampions, nicht? Es sind so Pechfackeln gemeint. Lampen steht hier, das waren also keine Petroleumlampen, sondern so Windlichter, Laternen. Ich habe das Bild im Geist oft vor mir gesehen, wie auf einmal dieser Fackelschein die feierliche Dunkelheit des Garten Gethsemane zerreißt. Wie in dem rötlichen Schein dieser lodernden Fackeln die wilden Gesichter der Männer noch wilder aussehen. Der Judas noch falscher und wie die Waffen noch drohender aussehen und blitzen. Ich habe jetzt eine Woche lang diese Pechfackeln angesehen, in meinem Geist bewegt. Und da habe ich einmal gemerkt, dass diese Pechfackeln vom Garten Gethsemane einen wirklich hintergründigen Sinn haben. Und wenn wir schon einmal versuchen, die Passionsgeschichte hineinzugehen, indem wir mit den Gegenständen der Passion von denen ausgehen, dann dürfen wir die Fackel nicht vergessen. Ich möchte als Überschrift über den Text und die Predigt schreiben, die Pechfackeln vom Garten Gethsemane. Dann und Judas zu sich hatte genommen, die Schar und der hohen Priester und Pharisäer Diener, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Die Pechfackeln vom Garten Gethsemane. Ich möchte drei Dinge dazu sagen. Erstens, hier ist Licht im Dienst der Finsternis. Hier ist Licht im Dienst der Finsternis. Stellen wir uns die Situation nochmal recht deutlich vor Augen. im tiefsten Dunkel dieses alten Parks hatte der Herr Jesus gebetet. Wissen Sie, dieses Gebet, das Tausenden geholfen hat, ist nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Dieses Gebet, mit dem der Sohn Gottes, der Fleisch geworden ist, den letzten Rest eigenen Willens in den Tod gab und sich dem Willen des Vaters unterwarf. Und im tiefsten Dunkel hat er dann mit seinen Jüngern so ernst gesprochen. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach, wie wir das kennen. Und dann wird es auf einmal hell. Die Schar stürmt heran mit ihren Fackeln und Windlichtern. Und denken Sie, in dem Augenblick, wo es hell wird, sagt der Herr Jesus das Wort: Dies ist die Macht der Finsternis. Ich kann nicht die ganze Geschichte vorlesen, Sie müssen mir jetzt glauben, dass Jesus das da sagte. Dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Das ist ja paradox. In dem ganzen Zeit war es finster. Im Augenblick, wo es hell wird, sagt Jesus: Finsternis. Der Herr Jesus sagt also damit: Eure Fackeln machen die Welt nicht heller, sondern dunkler. Indem ihr gegen die Offenbarung Gottes kämpft und den Sohn Gottes sucht, macht ihr die Welt dunkel. Eure Lichter sind im Dienst der Finsternis. Ich muss eben einschieben, wenn der Herr Jesus Finsternis sagt, dann spricht er bildlich. Wir müssen das verstehen, die Sprache der Bibel, sonst kommen wir überhaupt nicht mit. Gott ist Licht. Gott ist Licht. Und je weiter weg von Gott, desto dunkler und finsterer. Eine Welt ohne Gott ist sehr dunkel. Und ein Menschenleben ohne Frieden mit Gott ist sehr dunkel. Darüber könnte ein alter Pastor so Bände schreiben, wie dunkel ein Leben ohne Frieden mit Gott ist. Und doch, Satan, der ganz Gott abgesagt hat, ist ganz Finsternis. Das ist das Reich der Finsternis. Und nun sagt Jesus, wir kommen nochmal drauf, eure Lichter, eure Fackeln, eure Lampen, die sind im Dienst der Finsternis. Das gibt's. Licht im Dienst der Finsternis. Meine Freunde, oft wehe ich, wenn ich durch die hell erleuchteten Straßen von Großstädten gehe, neulich in Frankfurt, die Kaiserstraße oder in Essen, und da leuchtet und blitzt alles von Neonlichtern. Und es ist so festlich erleuchtet. Dann muss ich denken, da ist sehr viel Licht im Dienst der Finsternis. Brauchen wir gar nicht viel drüber zu reden, nicht? Aber meine Freunde, ich möchte den Gedanken mal ein bisschen weiter verfolgen. Licht im Dienst der Finsternis. Sehen Sie, an der Schwelle des technischen Zeitalters, in dem wir leben, nicht, wo Technik alles ist, da steht die Zeit der Aufklärung oder des Rationalismus, eine Geistesbewegung, die durch ganze Abend lang ging. In dieser Zeit des Rationalismus oder Aufklärung, jetzt rede ich wörtlich so, wie man sagte, da pries man das Licht der Vernunft. Man verwarf das Licht der Offenbarung in der Bibel und sagte, die Vernunft des Menschen ist das Licht, das die Welt erleuchtet, das unser Weg erleuchtet, das alles zeigt. Man pries das Licht der Vernunft. Nun, die philosophisch geschulte Vernunft wich allmählich dem rechnenden Verstande und so kamen wir in das Zeitalter der Technik. Vernunft und Verstand, das Licht des Menschen. Und da wurde die Welt hell, nicht? Also man erfand zum Beispiel die Glühlampe, nicht der Edison, wurde es ja nicht doll hell? Und das Neonlicht und immer neue Erfindungen wurden gemacht, nicht? Der kleinste Junge fährt heute schon Auto. Und wir sind immer weiter vorgedrungen, es wird immer heller. Schließlich kam er bis zur Kernphysik. großartige Entdeckungen nicht. Und das Ende? Jetzt sieht er die Welt vor dem, was diese Erfindungen anrichten können. Und wir sind eine Welt in Angst und Dunkelheit geworden. Und so ist der rechnende Verstand das Licht des Verstandes und das Licht der Vernunft sind gekommen, die in Dienst der Finsternis. Und wo heute tausende klugen Männern rechnen, wie man noch gefährlichere Bomben macht, nicht? Wie man die Menschheit noch mehr in Schrecken setzen kann und wie man noch besser töten und morden und umbringen kann. Da ist das Licht des Verstandes im Dienst der Finsternis. Ach, nun rede ich lieber mal von uns. Ich habe neulich mit einem Jungen zu tun gehabt, der hat ein ganz großartiges System ausgedacht, um seine Lehrer und seine Eltern zu beschwindeln. Also Köpfchen, sage ich ihm. Das ist beinahe nicht rausgekommen. Köpfchen. Da war das Licht seines Verstandes im Dienst der Finsternis. Nicht der Lüge und des Schwindels. Und nun überlegen Sie mal, wie oft wir das Licht unseres Verstandes in den Dienst der Finsternis gestellt haben, nicht? Da haben wir den Kopf angestrengt für böse Dinge, für ungöttliche und ungeistliche Dinge. Aber ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Sehen Sie, das hellste Licht, das in einem Menschenherzen angezündet werden kann, die allerhellste Fackel, die in einem Menschenherzen entbrennen kann, ist, so sagt Paul Gerhardt in einem Lied, ist das helle Glaubenslicht, das des Todes Macht zerbricht und die Hölle selbst macht stille. Das ist Licht, wenn einem Menschenherzen, die man begreift, das Kreuz Jesu, mein Heiland, der Sohn Gottes, starb für mich. Meine Sünde, das ist mein Todesurteil, was da gefällt wird. Und ich darf hier Frieden finden, Vergebung, das ist so ein helles Licht, wenn einer glauben kann, mein Herr und mein Gott. Und denken Sie, sogar dies Licht kann man in den Dienst der Finsternis stellen. Sie müssen mal den 1. Korintherbrief lesen. Da steht drin, dass die Gemeinde, die Christengemeinde in Ephesus, in böse Dinge geriet. Da haben sie Streit gehabt miteinander. Prozessiert haben sie miteinander. Dann geschahen schlimme geschlechtliche Dinge. Und wenn dann so ein Heide sagt, ja, wie könnt ihr das mit eurem Glauben vereinbaren? Dann haben die gesagt, ja, wir können das. Wir haben einen Heiland, der vergibt Sünde. Wir können uns das leisten. Wir haben einen Heiland, der für unsere Sünde gestorben ist. Wir wissen, wo man sich wieder reinigen kann. Und da gebrauchten sie das helle Licht der Gnade, um erst recht zu sündigen. Paulus sagt mal, sie machen Christus zu einem Sündendiener. Lieben Freunde, wenn ich die herrliche, süße Botschaft von der Gnade dazu verwende, dass ich die Sünde leicht nehme, dann habe ich Licht in den Dienst der Finsternis gestellt. Ich muss jetzt abbrechen, versteht? Man könnte noch lange da weitermachen. Licht im Dienst der Finsternis. Ich möchte nur sagen, Kinder Gottes stellen ihr Licht, weder Verstandes noch Vernunftlicht, noch ihr Glaubenslicht in Dienst der Finsternis, sondern von ihnen heißt es, sie wandeln im Licht. Und das was anderes. Aber dann wollen wir zurückkehren zu unserem Kerl da im Garten Gethsemane und ihren Fackeln. Die Pechfackel im Garten Gethsemane, wir sagten als erstes Licht im Dienst der Finsternis. Jetzt kommt das zweite. Das zweite möchte ich so überschreiben, also zweiter Teil jetzt. Man braucht ein besseres Licht, um Jesus zu finden. Man braucht ein besseres Licht, um Jesus zu finden. Ich möchte es jetzt erklären. Seht, da muss diese, das heißt hier die Schar und die Diener der hohen Priester, das heißt eine römische Abteilung, von der Besatzungsarmee wurde ausgeschickt und dann so eine etwas ungeordnete Bürgermiliz, nicht, die im Gleichschritt nicht gehen konnten, die Römer herabsahen. Für Sicherheit machte man so zwei Gruppen. Die Christen gesagt, sollen Jesus fangen. Und da kriegen sie mitgeteilt, der ist im Garten Gethsemane. Und da haben die, schlau wie sie waren, gesagt, den dunklen Park kennen wir.
Aha, jetzt versteckt er sich im Dunkeln. Da müssen wir ihn suchen. Also nahm man Pechfackeln mit, steckte sie an und die Lichter. Und weinte ein bisschen, dass man nicht die schönste Abtaschenlampen hatte. Nicht? Mit diesem Licht zogen sie aus, ihn zu suchen. Jetzt frage ich, haben sie ihn gefunden? Haben sie ihn gefunden? Haben sie Jesus mit ihren Latüchten gefunden? Ja, sagt ihr, sie haben ihn sehr schnell gefunden. Er hat sich ja gar nicht versteckt. Er wollte sie ja finden lassen. Sie haben ihn gefunden. Und doch, sie haben ihn nicht gefunden. Meine Freunde, finden und finden ist ein Unterschied. Finden und finden ist ein Unterschied. Ich möchte das deutlich machen. Ihr kennt doch all die Weihnachtsgeschichte. Nicht? Und da kriegen die Hirten von dem Boten Gottes gesagt, euch ist der Heiland geboren. Und da liefen durch die Nacht und haben ganz Bethlehem durcheinander gewühlt. Und dann heißt, sie fanden das Kindlein. Sie fanden das Kindlein. Und als sie heimgingen, priesen und lobten sie Gott, weil sie gesehen hatten, wie er die Wand, die trennende Wand zwischen uns und ihm zerbrochen hat und gekommen ist. Sie hatten ihren Retter, Erlöser, Heiland, Seligmacher gefunden. Sie priesen und loben Gott. Es gibt ein Lied, das fängt so an. Juble mein Herze, ich habe den Heiland gefunden. Das konnten die Hirten singen. Juble mein Herze, ich habe den Heiland gefunden. Es war 30 Jahre später. Da kommt ganz aufgeregt ein Mann namens Andreas zu seinem Bruder Simon, der später Petrus hieß, und sagt, Andreas, denkt ihr, wir haben den Messias gefunden. Seit Jahrtausenden warten die Väter, wir haben den Messias gefunden und führte ihn zu Jesus. Die Hirten, der Andreas, Petrus, die haben Jesus gefunden. Ich kenne einen jungen Mann, der hatte gläubige Eltern, aber er war also sehr ablehnend. Und dann ist er doch mal in die Evangelisation geraten. Und da kam er nach Hause und sagte ganz schlicht, ich habe mein Heiland gefunden. Da fing die Mutter vor Freude an zu weinen. Kann ich verstehen. Ich habe mein Heiland gefunden. So. Haben die Kriegsknechte im Garten Gethsemane mit ihren Fackeln Jesus so gefunden, wie dieser junge Mann, oder wie der Andreas, oder wie die Hirten? Haben ihn gefunden, so dass sie entdeckt haben, wer er ist? Der Sohn des lebendigen Gottes, der Sündenträger, der Heiland, der Seligmacher. Haben sie ihn gefunden? Ah nein. Meine Freunde, um Jesus richtig zu finden, da braucht man besseres Licht als so Pechfackeln. Da hilft die stärkste Taschenlampe, eine Autolampe nicht, um Jesus so zu finden. Da braucht es ein anderes Licht. Da brauchen wir das inwendige Licht des Geistes Gottes. Dieser Geist Gottes erleuchtet nicht die äußere Umgebung, kann er auch erleuchten, tut er sogar. Aber der erleuchtet vor allem die Dunkelheit unseres Herzens. Freunde, wie wünsche ich das, dass der Heilige Geist den dunklen Garten Gethsemane unseres Herzens erleuchte, dass wir Jesus finden, dass wir unseren Heiland wirklich finden. Anders geht's nicht. Paulus hat einmal gesagt, niemand kann Jesum einen Herrn heißen, ohne durch den Heiligen Geist. Es hat darum gar keinen Sinn, mit unerleuchten Menschen über Jesus zu diskutieren. Ich kann ihn bezeugen, aber fertig. Das ist ja genau, als wenn Sehender und Blinder miteinander diskutierten über Farben. Gott schenke uns diese inwendige Erleuchtung. Das heißt in einem alten Lied, du wertes Licht, gib, also das ist ein Gebet zum Heiligen Geist, du wertes Licht, gib uns deinen Schein, lehr uns Jesum Christ kennen allein,
dass wir an ihm bleiben, den treuen Heiland.
Das ist das Zweite. Man braucht also ein besseres Licht, um Jesus wirklich zu finden, als so ein Fackellicht. Und nun kommt mein dritter Teil. Die Fackeln im Garten Gethsemane. Verstanden, wir brauchen ein besseres Licht, um Jesus zu finden. Diese Fackeln waren Licht im Dienst der Finsternis. Und nun möchte ich ein drittes sagen. Den dritten Teil möchte ich so überschreiben: Lichtträger begegnen sich. Meine Freunde, es ist eine unerhört, ja soll ich sagen, hintergründige, bedeutsame Szene. Ich hoffe, ich kann sie deutlich machen. Da kommen diese dumpfen Männer, römische Soldaten, Kriegsknechte und was weiß ich, für armes Volk, das sich für alles brauchen lässt, mit ihren Fackeln stehen da. Etwas erschrocken, als Jesus ihnen sagt: Wen sucht ihr? Mich? Ich bin's. Und ihnen gegenüber steht Jesus. Der hat keine Fackel. Er ist eine Fackel. Ach, viel mehr. Er ist das Licht der Welt. Da stehen sich die Lichtträger mit Pechfackeln und das Licht der Welt gegenüber. Verstehen Sie? Da stehen zweierlei Lichtträger sich gegenüber. Und es lohnt sich schon, die beiden noch einmal genau anzusehen. Sehen wir uns zuerst die Männer mit den Fackeln da an. So Fackeln sehen ja immer gut aus. Das gehört jetzt nicht ganz zur Predigt. Ich kam letzte Woche an der Staatsbauschule vorbei. Da hatten die Studenten ihr Examen gemacht und machten da so einen kleinen Fackelzug. Das sieht einfach großartig aus. Und so, glaube ich, römische Soldaten mit Fackeln, das sah ganz zackig aus. Aber es wird niemand behaupten wollen, dass durch sie die Welt sehr viel heller geworden sei. Ne? Kann man nicht behaupten. Ich meine die römischen Soldaten hier, nicht die Staatsbauschule. Das ist natürlich ein Kapitel für sich. Ich kann niemand behaupten, dass durch diese Fackeln da im Garten Gethsemane die Welt sehr viel heller geworden sei. Dann passen mal auf, als die Freidenker in Deutschland aufkamen, die Atheisten, so in meiner Jugendzeit, die Gottesleugner, da trugen die ein Abzeichen an der Brust. Trägerdeutsche gern, weil er keinen Orden hat, nimmt ein Vereinsabzeichen, ne? Und auf diesem Abzeichen, da war, wissen Sie was? Eine Hand, die eine Fackel trägt. Würdige Nachfolger dieser Leute im Garten Gethsemane, die Jesus fangen wollten, ne? Die wollen offenbar zu allen Zeiten Fackelträger, Lichtträger sein. Nun, man kann eigentlich nicht behaupten, dass die Atheisten die Welt sehr viel heller gemacht hätten, oder finden Sie? Ich finde es nicht. Soll mir einer sagen, dass die Gottlosen die Welt heller gemacht hätten? Es wurde auch mit diesen Fackeln nicht viel. Und nun mache ich mal weiter. Alle Leute, die eine Ideologie vertreten, und wir haben ja viele Ideologien, lassen Sie mich jetzt nicht aufzählen, sonst regen sich sämtliche politische Ressentiments wieder in Ihnen. Wer Verstand hat, kapiert schon. Alle Vertreter von irgendwelchen weltanschaulichen politischen Ideologien, die haben sich immer gefühlt als Lichtträger einer neuen Zeit. Haben eigentlich die Ideologien, die in unserer Zeit sprießen wie Blümchen auf der Wiese im Frühling, haben diese Ideologien die Welt eigentlich heller gemacht? Finden Sie? Ich kann es nicht finden. Nun, hinter all diesen Lichtträgern steht der eine große Unheimliche, der den Namen Luzifer hat. Das Luzifer ist ein Name des Satans. Und Luzifer heißt der Lichtträger. Der Fürst der Finsternis, der die Welt in Dunkelheit führt, trägt den Namen Lichtträger. Das sollte uns ja misstrauisch machen gegen alles, was so groß ankommt als Lichtträger, ne? Die Bibel sagt, dass das Ende dieses Äons, wenn Jesus wiederkommt, die Mitternachtsstunde der Welt sein wird. Ich finde, dass alle die Fackelträger und Lichtträger unserer Zeit samt Luzifer uns immer mehr an die Mitternachtsstunde und ihre Finsternis herangeführt haben. Und diesen Lichtträgern gegenüber steht der eine, der gar nicht unheimliche, Jesus, der von sich sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Und wer sein Heiland kennt und wer den Sohn Gottes begegnet ist, der weiß, das ist wahr. Jesus ist das Licht der Welt. Guckt euch doch einfach Menschen an, die in seinem Licht stehen, oder euch Menschen an, die ihn nicht kennen. Guckt doch einfach Häuser an, wo Jesus regiert und Häuser, wo Jesus nie regiert. Nicht? Jesus ist das Licht der Welt. Gibt kein anderes. In seinem Lichte sehen wir das Licht. Ah, ich muss das eben noch sagen. In seinem Licht sehen wir das Licht. Es ist oft ein sehr schmerzendes Licht. Licht kann wehtun. Als ich in Jesu Licht kam, sah ich mich selber. Ich habe mich vorher nicht gekannt. Das ist eine sehr schmerzhafte Begegnung, wenn man sein eigenes böses Herz, seinen verlorenen Zustand, seine bösen Triebe entdeckt, wo man erkennt, dass ein unheilbarer Schaden ist, den man nicht selber reparieren kann. Aber in seinem Licht sehen wir das Licht. Da wird uns das Kreuz Jesu angeleuchtet und offenbart. Und dann gehen einem die Augen über. Ein Heiland, der all meine Schuld wegträgt. In dessen Blut ein Brunnen aufgetan ist, in dem ich mich täglich reinigen darf. Und in deinem Licht sehen wir das Licht. Da darf ich ihn auferstandenen sehen. Jesus lebt. Wir haben nicht ein Christentum, sondern Herrn, einen lebendigen Herrn. Und wo er hinkommt, in Leben, in Herz, in Haus, in eine Stadt, da wird's hell, da wird's neu, da wird's schön. Da macht er klar, ich bin das Licht der Welt. Was wird's hell werden, wenn er wiederkommen wird? Wenn die Mitternachtsstunde der Welt plötzlich das größte Licht herbeiführt, die Wiederkunft Jesu. Nun, meine Freunde, wir stehen alle in solchen Zeiten wie heute vor einer großen Wahl. Ob wir den Luzifer, der sich Lichtträger nennt und die Finsternis will, wählen, oder Jesus, der das Licht der Welt ist. Wir wollen beten. Herr, unser Heiland, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du gekommen bist, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ach Herr, wir sind so leicht verloren in der Finsternis und Nacht dieser Welt. Und so viele falsche Lichter führen uns irre. Herr Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist als das Licht der Welt. Öffne uns die Augen und lehre uns glauben. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 360. Ja, warte mal, ich muss. Pardon, ich muss jetzt mal nachsehen, welchen Vers. Den ersten Vers singen, ja, den ersten Vers 360. An 53, Vers 3 singen, schön leuchtet die Sonne, Jesus leuchtet schöner. Und nun lasst uns still werden. Unser Vater in dem Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und die Erde sei. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.
Wenn ich den Tag